Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich fand es witzig, dass Wolfgang das erwähnt hat mit dem Beten auf der Toilette. Ich kann auch auf der Toilette mit dem Vater reden. Das ist übrigens nämlich das beste Worship Center deines Alltags. WC. Okay, ja. Mittlerweile darf ich Dad-Jokes machen, die nicht so witzig sind. Ich habe nämlich 3 Söhne oder wir haben 3. Aber das konnte ich mir nicht nehmen lassen. WC, Worship Center, das ist gut, das im Alltag zu haben. Genau, vor ein paar Wochen hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt, was ich diesen Monat schon viel gepredigt habe. Und als ich Martin gefragt habe, hey, wo seid ihr gerade so drin? Die Predigtserie, die kommen wird, ist noch nicht klar, aber das ist jetzt Vater Unser. Das habe ich dann auch diese Woche erfahren. Habe ich gesagt, ich habe was anderes auf dem Herzen, nämlich über Gideon. Und dann hat Martin gesagt, ja, darüber hatten wir tatsächlich über Gideons Berufung eine Predigt. Und ich so, perfekt, weil darüber werde ich nicht predigen. Aber ich werde das davor und das danach, was mir auf dem Herzen liegt oder was Gott zu mir gesprochen hat durch diesen Bibeltext, gerne mit euch teilen. Und möchte aber vorher so einen kurzen Test mit euch machen, der dazu passt und am Ende nochmal aufgegriffen wird. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen großen Papierhaufen dabei, wo dein Arbeitgeber oder deine Eltern für dich oder ihr geht gemeinsam mit mir damit, wo alles klar gemacht worden ist, das Auto ist bezahlt, wir gehen nicht mit dem Auto, aber das 5-Sterne-Hotel ist bezahlt, all-inclusive, Kroatien am Strand und das ist alles gemacht. Der Arbeitgeber hat unterschrieben, das ist frei, du musst nichts machen, außer mitzukommen. Wer würde mit mir jetzt, um diese Uhrzeit, einfach jetzt Mikro weg, wer würde mit mir mitgehen nach Kroatien am Strand, 5-Sterne-Hotel, all-inclusive? Alles bezahlt. Michi kommt mit, nee. So wenige. Komm, heb doch mal kurz deine Hand. Wer würde mitgehen? Schon die allermeisten. Nach dem Gottesdienst. Okay, nach dem Gottesdienst. Ja, die allermeisten würden mitgehen. Genau, dachte ich mir. Wer würde jetzt nicht? Ist ja alles gemacht. Haussitter ist auch. Also wenn du Angst um deinen Garten hast oder um dein Tier oder was auch immer. Alles gemacht. Wir würden jetzt losgehen. Ja, die meisten würden wahrscheinlich mitkommen. Die meisten zumindest. Es gibt aber eine Bedingung. Wir würden zu Fuß gehen. Wer würde mitkommen? Das ist schon heftig minimiert. Kommt. Ist alles bezahlt, auch der Weg. Alle Spesen, die Hotels in Österreich, die Übernachtungen auf den Bergen. Alles gemacht. Ist alles dabei. Du bist dabei, ja. Ich wäre auch dabei. Bezahlter Urlaub. Okay, an der Grenze von Slowenien nach Kroatien, dort warten dann Mike Tyson, Mohammed Ali, Rocky Balboa, Wladimir Klitschko, Arnold Schwarzenegger, die warten dort alle in Paul Logan für die Jüngeren, ja, die warten dort alle in Kampfanzügen und das Einzige, was wir tun müssten, wäre, mit ihnen zu kämpfen. Wer wäre dabei? Man muss nur kämpfen. Ich habe nicht gesagt, man muss gewinnen, ja. Nee, man muss kämpfen, okay? Okay. Irgendwer? Ja, 1, 2, 3 Männer, komm. Ich wäre dabei. Ich meine, kassieren kann ich, auch sein. Okay. Und wir merken, das Traumland, oder okay, ich wollte was Nahes nehmen, könnte auch Italienstrand sein, müsste ja nicht, aber ich muss an den Strand, okay. Merken, okay, da ist ein Ziel, das ist wunderbar, es ist bezahlt, es ist wunderbar, es ist alles geregelt. Aber sobald ein paar Hindernisse reinkommen, gehen die Hände schon runter. Ein paar von euch hatten ohne die Hindernisse schon keinen Bock. Ja? Warum soll ich denn jetzt mit dem Tommy in Urlaub gehen? Habe ich auch gar keinen Bock drauf auf den. Ja? So, aber sobald ein paar Hindernisse kommen, die Selektion beginnt. Und heute in der Geschichte bei Gideon, da wird es um Selektieren gehen. Weil ich glaube, dass ganz oft wir so ein Denken haben, dass die Nachfolge zu Jesus oder den Glauben an Christus, ihm nachzulaufen, ihm nachzuahmen, was Wunderbares, Schönes ist, und das stimmt auch, und es ist das Beste, was wir machen können, aber wir merken im Laufe des Alltags, im Laufe des Lebens und auch über die Jahrzehnte des Glaubenslebens, dass immer wieder Hindernisse kommen und die Frage ist, werden wir diese Hindernisse mit Gott überwinden und oder kehren wir um und sagen, oh, lieber doch nicht. Und in dieser Geschichte wird selektiert. Wir dürfen nicht glauben, dass die Jesus nachzufolgen etwas ist, das immer und zu allen Zeiten immer für alle gilt. Ja, Jesus ist gekommen, um zu retten, und zwar alle. Ja, in Johannes 3, Vers 16, das wissen wir, das ist einer unserer Lieblingsverse. Er ist gekommen und ist für alle Menschen gestorben, aber nicht alle glauben an ihn. Ne? Also ich meine, das ist ja Fakt, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, nicht jeder folgt Jesus nach und glaubt an ihn. Und das ist aber unser Wunsch, dass jeder ihm nachfolgt. Heute geht es auch gar nicht darum, über die zu reden, die Gott nicht kennen, sondern um uns, wo Jesus am Ende hingeht und sagt, ich bin gekommen, um die Schafe von den Ziegenböcken zu trennen. Das ist was in Matthäus 25 steht. Johannes der Täufer, er hat schon gesagt, der da kommt, das ist das Lamm Gottes, ich bin es nicht würdig, seine Schnüre zuzubinden. Und er ist gekommen, er hat die Schaufel angelegt, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Es ist was Exklusives. Es ist was, wo wir dabei sein dürfen, aber irgendwie, wenn Hindernisse kommen, doch nicht jeder dabei ist. Und ich würde gerne direkt ganz am Anfang von der Geschichte mit Gideon starten, dann seine Berufung überspringen und zu etwas kommen, wo wir schnell merken werden, tatsächlich wurde hier selektiert und nicht die Person selber unbedingt nur, sondern auch Gott hat da etwas mitgesprochen. In Richter 6, ab Vers 1, dort lesen wir, als die Israeliten taten, was dem Herrn, okay, wir machen es so, was farbig markiert ist, das lest ihr laut, okay? Das hat was Pädagogisches. Ist so. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn, gab sie der Herr in die Hand Midians Jahre. So, jetzt ist die 7 ja eigentlich eine total tolle Zahl in der Bibel. Es sind immer wunderbare Sachen mit den 7. Und die Frage ist, warum steht da jetzt hier die Zahl 7? Erstens, weil wahrscheinlich das Fakt ist, dass es 7 Jahre sind. Und gleichzeitig auch, weil immer bei Zahlen auch Botschaften hinterher stecken. Wenn jetzt da steht, dass der Herr sie in die Hand Midians gab. Okay, was ist überhaupt der Kontext? Der Kontext ist der, dass das Volk Gottes ja in der Sklaverei in Ägypten war, über 400 Jahre lang. Und du musst dir vorstellen, über mehrere Generationen, das heißt die Älteren, die in die Sklaverei gekommen sind, die gibt es auch so nicht mehr, sondern der Israelit, der kennt Sklave sein. Das ist so sein Leben. Ja. Und dann kommt Gott und beruft Mose und seinen Bruder gegen den Pharao, 10 Plagen geschickt und das Volk Gottes dann endlich aus der Sklaverei herausziehen in die Freiheit, ins verheißene Land, das Gott seinem Volk gegeben hat und auch geben möchte. Und die 10 Plagen werde ich jetzt nicht alle aufzählen. Sie gehen auf jeden Fall durch das Rote Meer. Das Meer wird geteilt und trockenes Fußes gehen sie durch. Hinter ihnen die Heermächte Ägyptens werden unter den Wassermassen kaputt gemacht. Und dort sind sie 40 Jahre in der Wüste und sie murren und sie meckern. Ja, dann gibt Gott Manna vom Himmel und sie murren und sie meckern. Und sie sind bei der bitteren Quelle Mara und sie murren und sie meckern. Und Gott versorgt und sie murren und sie meckern. Und irgendwann, Josua, der Nachfolger von Mose, führt dann das Volk Gottes endlich ins verheißene Land. Und es geht dann um Landeinnahme. Ja? Das ist quasi, da sind schon gesiedelte Völker und sie nehmen aber das Land ein. Ihr kennt die Geschichte vielleicht um Jericho. Sie laufen 7-mal um die Festung und dann am letzten Tag, wieder die Zahl 7 übrigens, ne? Posaune und Kriegsgeschrei und die Mauern fallen in sich zusammen. Der Herr tut wunderbare Dinge. Und dort sind sie jetzt im verheißenen Land Kanaan. Und was das Volk Gottes aber immer tut, ist, als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Ja? Es ist immer wieder so, Gott hat gesagt, wenn ihr dort seid, dann lasst euch nicht ein mit den anderen. Und wisst ihr, ich will gar nicht das Wort Götter benutzen, weil es sind ja Götzen und Götter, die es nicht wirklich gibt. Es sind falsche Götter. Es ist nicht so, dass sie den gleichen Namensanspruch hätten wie unser Gott, der ich bin. Und auch heute in unserer pluralistischen Gesellschaft lassen wir es irgendwie zu, dass andere, ja, verstehe mich jetzt nicht falsch, wir haben Religionsfreiheit und das ist auch gut und richtig so. Aber für mich als Christ ist es so, ich habe einen wahren Gott, es ist exklusiv. Nur Jesus Christus ist der wahre Retter. Kein anderer kommt zum Vater im Himmel als durch ihn. Und was die Welt uns weismachen will, ist, es gibt unterschiedliche Wege, um gerettet zu sein. Es gibt auch unterschiedliche Wege, um Heil zu bekommen. Und ich sage halt so, nee, schau mal, Christentum und auch der wahre Gott, es ist exklusiv. Es ist exklusiv. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Nur er kann retten. Und auch nur er ist der wahre Gott. Und jetzt geht Gott hin und er schickt sein Volk dort hinein und er sagt, lasst euch nicht auf diese Falschheit ein. Lasst euch nicht und macht keine gemeinsame Sache mit dieser Falschen. Es geht auch gar nicht darum, dass wir, dass die da irgendwie nicht nur so leben dürften oder was auch immer, sondern es geht darum, dass wir uns trennen von dem, was falsch und Lüge und Sünde ist. Und davor wollte Gott auch mit den 10 Geboten immer sein Volk letztendlich bewahren. Aber wie das so ist, und wir lesen das ja immer so und denken, ah, wenn ich doch nur dabei gewesen wäre. Die Realität ist, dass all das, was da geschieht, auch wenn es tatsächlich so passiert ist, nicht nur historisch wahr ist, sondern immer als Sinnbild auch für unser Leben gilt. Das, was das Volk Gottes aus der Sklaverei hinaus gerettet wurde von Gott, das ist unser Leben. Wir sind durch das Werk Jesu Christi aus der Sklaverei der Sünde freigemacht zur Freiheit hin. Und jetzt leben wir in dieser Freiheit und Gott lässt uns auch in unserem freien Willen und unser Alltag ist aber genau der von den Israeliten. Und als sie taten, was dem Herrn missfiel. Und als du und ich taten, was dem Herrn missfiel. Und jetzt könntest du hingehen und sagen, boah, und deswegen hat Gott die Midianiter geschickt für 7 Jahre, dass sie das Volk plagt. Ah, deswegen schickt auch Gott mir Krankheit, damit ich geplagt bin. Ah, deswegen schickt auch Gott mir den Verlust meines Jobs, damit ich nicht und so weiter. Nee, Gott schickt die Sachen nicht. Gott ist vollkommen gut. Er meint es auch vollkommen gut mit uns. Aber wir leben halt in einer Welt, die gefallen ist und auch sündhaft ist und auch du und ich, wir tun, was dem Herrn missfiel. Und es ist oft so, dass wenn wir in diesem Missfallen Gottes sind, dass auch Gottes Schutz sich so wie auch abhebt von unserem Leben, damit Folgendes geschieht, und das werden wir auch gleich lesen, aber nicht er schickt es, sondern er lässt es zu für einen bestimmten Sinn. Und ich sag dir auch, warum. Immer wenn Gott eingreift und auch etwas zulässt, dann macht er das immer, weil er so interessiert ist an dir. Auch wenn du das Alte Testament liest und dann steht da und der Herr liest es zu, macht er nur, weil er so interessiert ist an deinem Leben, an deinem Charakter und an dem, dass er an dir arbeiten kann. So, was passiert dort? Die Midianiter belagern das Volk Gottes, macht sich so Gräben, um sich zu schützen und wollen natürlich auch essen und sie säen Samen aus, um auch später zu ernten. Aber was passiert ist, dass die Midianiter kommen und sie machen immer alles kaputt von denen und sie haben so ein richtiges Leiden. Die haben so richtige Sorgen, versteht ihr? Also richtige Sorgen. Essen, trinken, okay? Dinge, die man zum Leben braucht. Und ich weiß, dass du und ich, wir haben auch Sorgen und Ängste. Aber hier geht es um richtige Sorgen und Ängste. Versteht ihr? Über lebenswichtige Sachen. Und vielleicht sagst du jetzt, oh Mann, Tommy, was sagst denn du da? Ich meine, so Sorgen wie, wann geht die Welt unter mit dem Klima? Wusstest du, dass Gott gesagt hat, ich lasse diese Erde nicht kaputt gehen, bis ich wiederkomme? Also es gibt so Dinge, die belasten uns, die politische Lage, Krieg irgendwo und so weiter. Und auch die junge Generation macht sich ja Sorgen um ihre Rente. Werde ich irgendwann eine Rente bekommen? Und ich denke mir, werd doch erst mal alt. Und hier geht es aber um richtige Sorgen und Ängste. Und auch die Geschichte von Gideon ist ja eine Geschichte von Sorgen und Ängste. Ne? Ihr habt ja vor 2-3 Wochen von Martin Kunz gehört, wie er berufen worden ist und dass er Zweifel hatte, Gott Tests gestellt hat und dass er Angst vor seiner eigenen Familie hatte. Ja? Und ich will dir heute einfach klar machen, wenn wir Ängste und Sorgen in unserem Leben füttern, noch mit mehr Gedankengut und Ängsten und Sorgen, hat das was mit unserem Vertrauen und Grundvertrauen zu Gott zu tun. Ob wir ihm entweder vertrauen und ihm es in die Hand geben und Kontrolle abgeben oder ob wir misstrauen und sagen, eigentlich müsste ich das doch alles selber hinkriegen. Und das ist genau das, was hier geschieht. Sie sind belagert, sie dürfen nicht essen und dann lesen wir das in Vers 7. Als die Israeliten aber zum Herrn schrien, ab Vers 7 bitte, da schrien die Israeliten zum Herrn und als die Israeliten aber zum Herrn, um der Midianiter willen. Schaut mal, Gottes Instrument von manchem Leid Und jetzt sagst du, ey, mein Leid ist schon sehr besonders, das glaube ich dir. Ich will das gar nicht kleinreden, deine Angst und deine Sorge oder deinen Lebensumstand oder dein Leid. Aber es ist so gut zu wissen, dass der wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kein Gott ist, der uns fernbleibt, sondern dass er selbst der leidende Gott ist. Dass er selbst in das tiefste Leid geht, das unser Leid aussehen lässt wie die Katz. Er geht so richtig durchs Leid hindurch. Und er ist der Gott des Leidens. Warum? Damit er mit dem Leid der Welt sich identifizieren kann und wir uns mit ihm identifizieren können, der so viel Leid ertragen hat für uns am Kreuz und die Schmach und die Schläge vor dem Kreuzestod. Und jetzt schreit das Volk Gottes. Und dieser Schrei ist ein Schrei aus der Not. Immer wenn es dem Volk Gottes gut ging, haben sie sich abgewendet und etwas getan, was dem Herrn missfiel. Und im Leid und in der Not, da schreien sie zu Gott. Könnte es sein, dass das genau dein und mein Alltag ist? Dass wenn alles super läuft, Gott in den Hintergrund gerückt wird und in Vergessenheit geraten wird? Und dass aber dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn Krankheit, wenn Leid, wenn Streit, wenn Missgunst, wenn Verurteilung kommt, dass wir dann zum Herrn schreien und sagen, Gott, wie kann das sein? Und vielleicht ist es bei dir nicht so, vielleicht bist du jemand, der Gott feiert in den Niederlagen und den Siegen seines Lebens, beim Gewinnen und Verlieren. Das kann gut sein, aber der Mensch, und das lesen wir in der Bibel immer wieder, das ist irgendwie so, ne? Dann, wenn alles prima ist, dann schaltet sich der Egoismus an und hey, ich hab's doch gemacht. Und dann, wenn es uns nicht gut geht, dann schreien wir zu Gott. Und das war wie so das Instrument Gottes, die 7 Jahre der Belagerung der Midianiter, damit sie zum Herrn schreien. Damit sie zum Herrn schreien. Wir überspringen die Berufung Gideons und kommen dazu, dass ja er letztendlich eine Streitmacht dann hat von 32.000 Männern, glaube ich. Ja, 32.000 Männern. Gegen 135 Midianiter. So, wer läuft nach der Grenze von Slowenien nach Kroatien gegen die Männer, wer läuft zurück? Bitte? Ja, habe ich doch gesagt. Nee, 135. Okay, habe ich es nicht gesagt? Ich glaube schon. Ja. Vielleicht habe ich es verschluckt, I'm sorry. 32.000 gegen 135.000 Midianiter. So, das ist ja schon erstmal ein heftiger Größenvergleich. Ja? Nicht mal ein Viertel. Ja, erfüllen sie. Und dort stehen sie dann nun. Und ich würde gern aber ab Vers 1, Richter 7, Vers 1 mit euch was lesen. Und Jerubbaal, ja, und das ist Gideon. Und alles Volk, das bei ihm war, machte sich früh auf und lagerten sich an der Quelle. Okay, Jerubbaal ist der neue Spitzname von Gideon. Ja, Gideon, der vielleicht vorher so diese Fragezeichen hatten, wie kann denn Gott mich berufen, wie soll das alles sein? Ich habe Angst auch vor denen, was die Leute sagen, meine Familie. Ne? Und dann passiert etwas, was total notwendig war auch in der Geschichte, nämlich, dass er den Altar von dem falschen Gott Baal kaputt gemacht hat. Und dann hat er diesen Namen Jerubbaal bekommen, ne? Baal streitet mit ihm oder er streitete sich mit Baal, ja. Und dieser Zusatzname ist quasi wie so ein Spitzname, der immer daran erinnert, ey, denk dran, der Gideon, ja, wo Gott auch gesagt hat, geh hin in der deiner Kraft. Da steht nicht drin, geh hin in meiner Kraft, sondern geh hin mit dem Schwächlichen, mit dem Ängstlichen, was du so hast. Geh hin und mach es. Und das hat er getan und dann kriegt er diesen Spitznamen Jerubbaal. Und das ist immer so eine Erinnerung, ein Schlag ins Gesicht für die Feinde. Ey, das ist der den Altar von unserem Gott kaputt gemacht hat. Und das ist total wichtig, dass wir das auch immer so dann lesen. Und Jerubbaal, das ist Gideon und alles Volk, das bei ihm war, machte sich früh auf und lagerte sich an der Quelle Harod. Und Harod bedeutet Zitterquelle. Vielleicht seid ihr Jugendlichen, die hier sind, oder die Eltern von Jugendlichen, ein bisschen vor ein paar Jahren hat man immer gesagt, zitter nicht. Kennst du das vielleicht? Nee, nicht in Laub. Ah, doch, da hinten lachen ein paar. Er hat zitter nicht gesagt. Die Zitterquelle, weil an dieser Quelle soll selektiert werden. Ja, haben ja mit dieser Geschichte angefangen. Gott selektiert. Es wird an dieser Quelle selektiert. Aber bevor es zur Quelle geht, Dann lesen wir, das Heerlager Midians war nördlich von ihm am Hügel More im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Schaut mal, Gott ist so höchst daran interessiert, dass wir unseren Charakter bewahren und dass wir unser Herz bewahren. Er ist so daran interessiert, dass wir bewahrt werden vor Stolz. Ich habe es geschafft. Ich habe Feuer gemacht. Ja? So, er will uns bewahren. Er ist so daran interessiert, dass er erstens uns vor Stolz bewahrt, aber zweitens auch nicht seine Ehre teilt. Er will seine Ehre nicht teilen. Er will nicht, dass die Leute denken könnten, wir haben es geschafft, sondern er will, dass die Leute sagen und die Anbeter sagen es, du allein, Gott, hast es geschafft. Alles, was in meinem Leben ist, habe ich aus Gnade empfangen und nur aus Gnade allein von dir. Das hat auch nichts mit falscher Demut zu tun oder so. Ich glaube, dass wir wissen dürfen, wer wir sind in Christus und welche Gaben und Talente und welche Identität er uns gegeben hat, ja, in ihm. Aber gleichzeitig zu wissen und die demütig zu bleiben und zu sagen, Gott, du allein. Ja, weil dem Demütigen, dem schenkt der Herr Gnade, dem Stolzen widersteht er aber. Und diese Geschichte ist auch immer wieder so ein Beispiel. Dort, wo wir stolz werden, dem widersteht er. Und deswegen sagt er, und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes Vers 3 aus. Wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um und wende sich zum Gebirge Gilead. Ja, das steht hier. Wer und kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Wer möchte mit nach Kroatien heute, wenn das so passieren würde? Ja, wer wäre dabei? Aber wer Angst hat vor Vitali und Wladimir Klitschko, der soll nicht mitkommen. Wisst ihr, als Fünfjähriger war ich auf der Bootsmesse in Düsseldorf. Ich komme ja auch von dort oben. Da habe ich Klitschko mal die Hand gegeben. Ja, wir haben den getroffen. Ich habe ein Autogramm bekommen. Das war total süß von ihm. Ja, und der hat ja eine riesige Pranke. Ja, das ist eine Hand. Wenn du da mal so eine Schelle kriegst, dann goodbye, ey. Ja? Kleine Sidequest. Aber wer furchtsam und verzagt ist, wer kommt mit? Wer will Land einnehmen? Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass ich als Christ, ja, dass der Geist Gottes so auf meinem Leben ruht. Ne? Bei Propheten Esra heißt es, die Hand Gottes lag auf dem Leben von diesem Propheten. Ja? Dass der Geist Gottes so in meinem Leben ruht, dass wenn ich irgendwo hingehe und meinen Fuß absetze als Priester Gottes, dass sich der Raum verändert. Aber nicht wegen mir, sondern wegen dem, der in mir wohnt. Ja, und jetzt wollen wir Land einnehmen oder auch Land verteidigen. Wisst ihr, und ich möchte keiner sein, der immer nur zurückzieht und kuscht und sagt, ja, um des Friedens willen und ja, um bloß keinen Streit auf der Arbeit zu haben, ja, um bloß keine Missgunst irgendwie mit den anderen Menschen zu haben. Ich so, nein, schaut mal, Gott hat uns einen Geist des Mutes gegeben und nicht der Angst und der Menschenfurcht. Wer aber furchtsam und verzagt ist, der kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Mein Gott, 22.000 Mann hatten Angst und sind gegangen. Und von denen hören wir dann auch nicht mehr. Ich meine, die dürfen danach im verheißenen Land sein. Und versteht ihr, genau das ist der springende Punkt. Die dürfen weiterhin im verheißenen Land sein. Aber sie waren nicht die das Land zurückerobert haben. Und wenn ich in die Kirchengeschichte so schaue, dann sehe ich immer wieder, wie Gott Männer und Frauen beruft und besonders salbt, weil sie mutig sind, Dinge auszuprobieren, Dinge mal rauszugehen, um etwas Erweckliches zu bringen. Aber wenn ich die Bibel lese, dann steht da nicht nur, dass Gott seinen Geist ausgießt auf Besondere, sondern auf alles Fleisch ausgießen möchte. Und ich will dir heute eigentlich Mut zusprechen, sei doch in dieser Welt, in dieser Geschichte, sei doch in Laubheim jemand, auf dessen Gottes Geist ruht, dass Dinge passieren, die erwecklich sind für diese Stadt. Und schaut euch nicht auf irgendwelche besonderen, geisterfüllten Leute, sondern fragt dich, bin ich Teil von denen, die mutig sind, etwas zu verändern, das Evangelium rauszubringen? 2. Korinther 5, Vers 20, glaube ich, da steht, an Christi Stadt rufen wir hinaus, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und dann 2. Korinther 5, Vers 21, der keine Sünde kannte, er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott bestehen kann. Und nur durch ihn. Und das macht auch niemand anders. Deswegen sind alle Religionen, alle Glaubensgemeinschaft, die glauben, einer Lüge. Weil nur Jesus Christus rettet. Und deswegen, wie könnte ich anders? Nein, Paulus sagt, Gott, ich bin es dir schuldig und schäme mich nicht des Evangeliums, weil es ist eine Kraft. Es ist eine Kraft. Hey, ich will dir zurufen, liebes Laubheim, das Evangelium ist eine Kraft und du darfst darauf vertrauen, dass wenn du es aussprichst, dass die Kraft für sich selber wirkt. Du bist es nicht, der da irgendwas Hokuspokus-mäßiges macht. Es ist die Kraft Gottes, die Leben verändert. Aber lass dich doch gebrauchen. Lass dich gebrauchen wie ein ängstiger Gideon. Lass dich gebrauchen wie die, die sich selektieren hier lassen. Und wer lässt sich hier selektieren? Es geht weiter. Und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Und du fragst dich, es sind 135.000 Männer, die vor uns sind. Wir sind nur 10.000. Du hast doch schon die Ängstlichen gehen lassen. Was ist denn jetzt noch? Führe sie ans Wasser hinab. Ich will sie dir dort läutern. Läutern ist so ein spannender Begriff, oder? So ein spannendes Wort, da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, der von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Wir lesen weiter. Da führte er das Volk ans Wasser, an die Zitterquelle, ne? an die Quelle Harod. Hinab und der Herr sprach zu Gideon, jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich, auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, betrug 300 Mann und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon, mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. So, später dürfen die alle ins verheißene Land rein. Ja? Die dürfen da weiter sein, die Midianiter sind vertrieben. Die Geschichte endet auch so, Gott schenkt den Midianitern einen Albtraum, wo sie eingenommen werden und so passiert es, die 300 Mann sind um das Lager herum und die haben diesen Traum und Gideon und seine 300 Mann, vielleicht kennt ihr auch den Film mit den 300 Spartanern, ja? Sie nehmen das quasi ein und verfolgen die Midianiter auch und so ist das Volk Gottes wieder an ihrem Platz. Und Gideon lebte mit dem Volk bis zu seinem Tode dort. Ja, so endet die Geschichte. Ich lese das und ich habe mich das als Kind schon gefragt, die wunderbare Kinderkirchengeschichte. Ich lese es und frage mich tatsächlich, kann es so komisch sein? Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum machst du da so einen Unterschied, wie diese Männer trinken? Und du liest es und du liest dann ein paar schlaue Bücher und so und es bleibt bei diesem allgemeinen allgemeinen Überlieferung oder Deutung, wie ich es euch jetzt auch erklären werde. Ich habe hier so eine Schüssel Wasser. Also 10.000, 9.700. 9.700 Männer haben Folgendes gemacht. Da steht ja, die haben sich hingekniet. Und bitte lach mich jetzt nicht aus. Hast du schon getan, aber ich war letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben, ne, da war ich 34, auf einem Fußballspiel. Ja, wow. SSV hat verloren. Ist ja auch abgestiegen wieder. Ja. Ich war zum ersten Mal auf einem Fußballspiel, weil ich eingeladen wurde. Und bin dann mal mit, ne. Hab dann noch so einen Schal bekommen und so. Und vielleicht findest du das lächerlich, aber ich finde es total interessant. Wie gesagt, ich war noch nie auf einem Fußballspiel. Ich war, glaube ich, als Teenager mal einmal auf einem Inline-Hockeyspiel oder bei einem Footballspiel auch. Aber ich hatte damit nichts zu tun und habe da einfach nur zugeguckt, war gar nicht im Game. Ne? Und da war ich dann im Stadion letztes Jahr und plötzlich standen alle so da. Man klatscht dann. Vielleicht kennst du das. Schon mal erlebt, schon mal gesehen? Ein paar Leute vielleicht, ne? Die anderen sind so wie ich. Was ist schon Fußball, ne? das Interessante ist, mein ganzes Leben lang habe ich das nicht gemacht. Und das Erste, was hinten in meinem Nacken so eine kleine Stimme so mir zugeflüstert hat: Tommy, du hast dein ganzes Leben lang deine Hände nur für einen gehoben. Was machst du jetzt? Und ich meine das wirklich so, wie ich sag. Du musst dir vorstellen, ich habe ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, versteht ihr? In der kleinen Ekklesia in Hilden-Düsseldorf. Wisst ihr, ich bin da reingeboren worden, wir waren die Hausmeister und haben im Gemeindehaus gewohnt. Ich habe diese roten Liederbücher, kennt ihr die noch? Ja, hinten für die Senioren, Entschuldigung, ne? Aber es war halt für die Senioren, was soll ich denn machen? Das ist keine Beleidigung, ist nicht wertend gemeint, ja? Aber ich habe das für die Senioren immer so richtig hingerichtet. Und wenn mir im Gottesdienst langweilig geworden ist, habe ich die 5 Bilder nachgeschlagen. Ich glaube, das ist die Seite 149, 113, 245 und ja, du weißt, welche Bilder ich meine, gell? Die habe ich immer nachgeschlagen und dann wie so eine Rose zusammengelegt und dann das rote Liederbuch fliegen lassen, so, ja? Ich bin da reingeboren, Licht-Overhead-Projektor. Da habe ich die Lieder, ich konnte nicht mal lesen, aber mit 5 Jahren schon geschoben. Ich bin da so reingewachsen. Ich habe meine Hände mein ganzes Leben lang noch nie für irgendjemanden oder für irgendwas gehoben, sondern nur für einen, nämlich für Jesus Christus. Und es ist doch interessant, in dem Moment, ich bin im Fußballstadion. Leute, ich habe das dann mitgemacht, weil mein Herz ist ja ein anderes. Aber das Interessante ist, der erste Gedanke, eine kleine Stimme hinten: Tommy, du hast dein ganzes Leben lang nur für einen die Hände gehoben. Und in der Geschichte, es ist so, die sich niedergeknickt haben vor dieser Lust und vor diesem Durst und vor dem, was die ja, und jetzt hör die Geschichte richtig. Was hatten die für Sorgen? Was hatten die für Ängste? Wie kriege ich morgen mein Essen? Alles kaputt gemacht von den Midianitern. Werden wir trinken haben? Alles genommen von den Midianitern. Und da ist die Zitterquelle. Dort, wo die Ängste siegen, ich muss schnell, ja, das war der schnelle Weg, alles weg, hinknien, Kopf rein. Schickt die nach Hause, die 9700. Aber die, mein Mikro ist jetzt ein Schwert, okay? Okay, ich bin nicht, ja, egal. Meine Jungs stehen schon auf Star Wars. Ich kann nichts dafür. Jetzt komme ich da nicht wirklich dran, aber die, die bereit waren mit dem Wasser, mit dem Schwert. Wie, und dann steht da Hund lecken, das verstehe ich auch nicht so ganz, bin ich ganz ehrlich. Aber die, das Wasser so an sich rangeführt haben, die 300, die sich nicht hingekniet haben, die nicht alles liegen gelassen haben, die bereit waren auch für den Kampf, die 300 von den 10.000, die nimm mit in den Kampf. Hey, und ich sag dir, ich frag dich auch heute Morgen ganz, 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 ganz ehrlich, wie oft lässt du es zu, dass du dich beugst im Alltag unter das, was dir Sorgen, Ängste und oder Versorgung letztendlich und Befriedigung und Wohlstand und Genügsamkeit und Selbstverständlichkeit. Wenn das alles kommt, wie oft beugst du dich darunter, anstatt bereit zu sein für den Kampf für Jesus Christus? Und was sind diese Dinge? Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Ich kenne meine Sorgen und meine Ängste. Wisst ihr, ich habe keine Zukunftsangst in dem Sinne, wie gleich du sie auch hast. Wisst ihr, ich habe keine Angst vor, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, wenn Krieg herrscht. Ich habe ein Vertrauen in Christus. Aber weißt du, was für Ängste ich habe? Was ist, wenn ich meine Ehe gegen die Wand fahre? Aus irgendwelchen Gründen. Aus irgendwas. Was ist es? Was ist, wenn ich ein schlechter Vater bin und meine Kinder nicht an Jesus Christus glauben werden? Was ist, wenn ich sie mehr vom Vater wegführe, von dem echten Vater, als zu ihm hin? Das sind so Ängste und Sorgen, die ich habe. Aber auch selbst da, habe ich da so viel in der Hand? Ja klar, bei dem Thema Ehe hast du viel in der Hand. Da hast du sehr viel in der Hand. Aber bei den Kindern? Und das sind so Gedanken, die habe ich. Vielleicht hast du ähnliche Gedanken. Ich habe auch die Angst, ey, was ist, wenn ich mit 50 meinen Dienst gegen die Wand fahre? Ja, das sind so Ängste, die ich auch habe. Und auch Sorgen. Aber wisst ihr was? Wenn diese Sorgen und meine Ängste mich täglich plagen und mich verfolgen, wenn dieses Gedankengut mein Herz einnimmt, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Dann kann ich mich nicht mehr richtig um alles kümmern. Auch nicht um meine Kinder. Auch nicht um meine Frau. Ey, welche Angst und welche Sorgen plagen dich, dass du gelähmt bist von diesen Dingen? Es gab mal früher so einen Film mit Jet Li. Jet Li ist ein asiatischer Schauspieler und Kampf-MMA-Fighter. Der hieß Unleashed, also entfesselt. Der hatte so eine Halskrausel um seinen Hals und der wurde so erzogen, dass wenn er die Halskrausel abbekommt, dass er alles tut, was sein Herr ihm sagt und er soll alle besiegen. Ist so ein Actionfilm, okay? Und ich glaube, manchmal haben wir wie so Ängste und Sorgen, wie so eine Schlaufe in unserem Hals, die Gott eigentlich sagen möchte, entfesselt, dass wir so richtig Gas geben können für ihn. Aber jedes Mal, wenn die Ängste und die Sorgen kommen, dann ist diese Schlaufe wieder um unseren Hals und sie schnürt uns ein, dass wir nicht mehr richtig atmen und funktionieren. Und da ist die Frage, was für eine Angst und eine Sorge hast du? Und auch welches Unvertrauen an der Stelle gibst du Gott eigentlich? Unvertrauen gleich Unglaube und es ist unmöglich, Gott zu gefallen mit Unglauben. Im Hebräerbrief lesen wir es. Es ist nicht möglich, Gott zu gefallen, wenn du nicht glaubst. Wenn du ihm nicht vertraust. Und die 300 sind dabei. Und die Frage ist, willst du dabei sein? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass Gott hier gar nicht selektieren möchte. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch. Aber in dieser Geschichte, es ist ein Mann mit seinen 300, die Gott ausgesucht hat, aufgrund von irgendwelchen Bildern, aufgrund von Ängsten, schickt die 22.000 Schisshasen weg. Und ich bin mir sehr sicher, keiner von uns möchte ein Schisshase sein. Oder? Ist kein schönes Wort, oder? Du Schisshase. Hast du in die Hosen geschissen, gell? Ja, ist doch das, ist es doch, oder? Und es ist total spannend, auf und wie und wann Gott seinen Geist auf Gideon ausgießt. Dort lesen wir nämlich in Richter 6, Vers 34. Da erfüllte der den Gideon. Wann ist das? Gott schickt Gideon, den Altar von Baal kaputt zu machen. Geh hin in deiner eigenen Kraft. Seine eigene Kraft war nicht viel Kraft. Er war ja der Ängstliche. Und der Geist des Herrn erfüllte den Gideon wann? Nachdem der Altar schon kaputt war. Und ich glaube, das ist essentiell für uns als Christen, dass wir hingehen und alles ausräumen aus unserem Leben, was Gott nicht gefällt. Dass wir es zulassen, gereinigt zu sein von ihm, damit das Wirken Gottes, damit das Wirken des Geistes, damit die Kraft Gottes auch uns erfüllt. Ich weiß, ich bin in so einer Gemeinde, die richtig gute Rangerarbeit macht. Es tut mir leid, ich habe es schon erwähnt, ich bin ein Stadtkind. Ich kann das, was ihr könnt, nicht. Wenn ich den Grill benutze, ich habe übrigens einen Gasgrill, aber wenn wir Feuer machen, Lagerfeuer für Stockbrot mit meinen Kindern im Schrebergarten. Ja, einen Schrebergarten habe ich. Ich hasse diese Teile. Weißt du, ich will ein Feuerzeug in die Hand nehmen, kurz anzünden und dann loslegen. Das geht mit diesen Dingern hier nicht. Ja, Holzkohle, kennt ihr? Man braucht viel zu lange. Man braucht auch Zunder und was weiß ich was und dann... Wisst ihr, worauf ich stehe? Ich liebe Grillanzünder. Und wisst ihr, mein Sohn, mein Ältester, der weiß schon Bescheid. Wenn es nicht funktioniert, im Gartenhäuschen ist auch eine Flasche Benzin. Papa, nimm ruhig das Benzin, ich weiß, du kannst es nicht. Weißt du, und er ist bei den Scouts, ne, hat mit seinem Feuerstein und seinem Messer, macht er schon, ich habe heute Feuer gemacht, Papa, ja cool. Ich liebe Grillanzünder. Einmal kurz Feuerzeug dran, es entflammt, du stellst es drunter und es brennt. Preis dem Herrn. Wisst ihr, was in Lukas 12, Vers 49 steht? Dort sagt Jesus von sich selber, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Wow. Und wisst ihr, was der Kontext dort ist? Der Kontext in Lukas 12 ist, ich bin nicht gekommen, um nur Frieden zu stiften. Ich bin gekommen, um das zu trennen, wo Menschen sich trennen aufgrund meines Namens. Da wird sich eine Mutter von ihrer Tochter entfernen aufgrund von Jesus, dem Namen Jesus. Da werden sich Freunde entzweien aufgrund vom Namen Jesus. Und wisst ihr, das ist total spannend. Ich bin gekommen, um Feuer zu bringen und ich wünschte mir, es würde schon brennen. Hey, da gibt's eine Story im Neuen Testament, da ist Jesus im Tempel am Lehren und die Jünger kommen und eine Volksmenge, es ist so richtig eng, wie so auf einem Justin Bieber Konzert, alle wollen zu Jesus und so, ja. Und es ist richtig eng und von draußen hört Jesus seine Jünger, ey Jesus, deine Mama und deine Brüder sind da, komm her, deine Mama und deine Brüder sind da. schnell, deine Mama und deine Brüder sind da. Und Jesus steht dort und er sagt was richtig Freches. Wenn ich das meiner Mama sagen würde. Und wir kommen aus dem rumänischen Elternhaus, also da ist das noch erlaubt, weißt du, was ich meine? Sorry, Mama. Er sagt was richtig Freches. Wer ist meine Mama? Wer sind meine Brüder? Meine Familie sind die, die meine Worte hören und sie umsetzen. Und das ist eine große Einladung an dich. Es ist gar nicht eine Ausladung für seine Mama und die Brüder. Es ist gar keine Ausladung. Es ist eine riesige Einladung an dich. Wow, wer meine Worte hört und sie tut. Wer das hört, was ich sage und es umsetzt. Lasst uns Umsetzer seines Wortes sein. Wisst ihr, lasst uns keine... Und schaut mal, ich finde das eigentlich total passend, dass der Geist des Herrn, das Feuer Gottes, ne, im Neuen Testament, gerade bei Lukas, ist das Symbol des Feuers genau das, was hier an dieser Geschichte in Gideon passiert. Dass die Männer werden geläutert an der Zitterquelle. Die Männer werden geläutert an der Zitterquelle. Das Feuer ist das Symbol für Reinigung und für die Kraft Gottes. Kann es sein, dass das zusammengehört? Dass das Feuer läutert. Was ist läutern? Läutern ist reinigen. Ja? Läutern ist, du tust Gold ins Feuer und es schmilzt. Das ist im Neuen Testament das Bild dafür, dass Dinge gereinigt und geheiligt werden. Und ich will die Streitmacht meines Volkes, ne, die 32.000 Mann, will ich an der Zitterquelle läutern. Schick 22.000 weg, schick die 9.700 weg mit den 300. Die sich läutern haben lassen, mit denen werde ich gewinnen. Nicht, dass ihr sagen könnt, wir haben es geschafft, sondern damit ihr wisst, der Herr hat es geschafft in euch und durch euch. Und wisst ihr, genau das ist das, was Gideon macht. Er sieht noch den Altar von dem falschen Gott Baal im Volk und er geht hin und er läutert das Volk, er zerstört es und der Geist Gottes kommt auf ihn. Wisst ihr, es kann sein, dass dein Leben deswegen nicht brennt, weil du so bist wie so eine schwarze Holzkohle. Dass da noch Dreck ist, dass da noch irgendwelche Befleckungen sind und das Feuer zündet sich so langsam an. Es dauert und Jesus ruft, ich bin gekommen, um Feuer zu bringen und ich wünschte mir, es würde schon brennen. Ich wünschte mir, es würde schon brennen. Lass uns das doch tun und uns reinmachen lassen. Hey, wisst ihr, in der Offenbarung steht was ganz Verrücktes. Da wird Kleidung in Blut getunkt und es kommt weiß wie Schnee heraus. Das ist in jeglicher Logik meines Waschvorgangs nicht möglich. Wenn Blut auf mein helles T-Shirt kommt, dann weiß ich schon Bescheid. Schatz, hol die Fleckenzwerge raus. Oder die Gallenseife oder was auch immer. Ja, ja, bei uns wäscht die Frau. Ich hab's gecheckt. Ja. Nein, ich wasche auch. Aber darum geht's nicht. Das ist doch unlogisch. Wenn Blut, Erde, Rotwein, Erdbeerflecken, Himmel, das ist katastrophal. Aber bei Gott sind die Sachen so anders und möglich. Er tunkt sie in sein Blut ein und sie kommen weiß wie Schnee heraus, gereinigt durch sein Blut. Heute Morgen, lass dich doch reinigen, dass du bist wie ein Feueranzünder. Dass wenn die Flamme Gottes kommt, du entzündet bist. Ich dachte, ich zünde jetzt hier lieber nichts an. Hast du es verstanden? Und wenn wir dann in die Kirchengeschichte schauen, dann merken wir doch, das sind immer wieder besondere Bewegungen. Aber wisst ihr, Gott will nicht nur besondere Bewegungen, er will Bewegung. Überall. Und er will dich gebrauchen. Er will dich als sein Werkzeug gebrauchen. Er will dich benutzen. Er will hier keine Selektion. Und wenn wir in die letzten Jahre reinschauen, ist Selektion passiert, oder? Corona ist gekommen und plötzlich, wo waren die Leute? Kann es sein, dass Gott die Spreu vom Weizen schon getrennt hat? Kann es sein, dass er in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren schon die Schaufel genommen hat und getrennt hat, dass die Ziegenböcke weg sind? Ich will kein Ziegenbock sein. Ich feiere Ziegenmilch nicht. Magst du Ziegenmilch? Schmeckt schon nicht so gut, gell? Ziegenkäse vielleicht, aber ich will kein Ziegenbock sein. Ich will ein Schaf beim Herrn sein, weil ich habe einen guten Hirten und er meint es gut mit mir. Amen. So, jetzt sind wir in dieser Geschichte drin und wir verstehen so ein bisschen mehr. Wow, Gott benutzt und befähigt Gideon. Naja, nicht nur ihn allein, er befähigt auch die, die bereit waren, die sich nicht unterworfen haben ihren Ängsten und ihren Sorgen, die bereit waren. Und die Frage heute Morgen ist, bist du bereit? Willst du Teil von so einer wunderbaren Geschichte sein? Ich war einer von den 300. Ich sage, ja, ich will. Ich will. Ich will mich entzünden lassen. Ich will auch geheiligt und gereinigt sein. Und wir dürfen das auch immer wieder neu tun. Hey, wenn da blinde Flecken in dir sind. Hey, wenn in der, ja, eine Zwiebel ist wie so Schichten aufgebaut, ja. Und wenn im innersten Kern deiner Zwiebel noch so eine Schicht ist, wo du weißt, ich muss da den Herrn reinlassen. Ich darf da den Herrn reinlassen. Ich darf mein inneres Kind umarmen, dass es heil wird beim Vater. Ich darf diesen blinden Fleck aufdecken lassen vom Herrn. Wisst ihr, das ist das Beste, was du tun kannst. Hey, wenn da irgendwo noch eine Kammer des Schreckens in deinem Leben ist, ey, mach sie auf, lass es raus. Das ist das Beste, was du tun kannst. Vielleicht tut's für einen Moment weh. Aber wenn der Herr da reinkommt, dann ist es das Beste, was passieren kann. Und wenn dann das Feuer Gottes kommt und du entzündet bist, Flamme an, ja, dann kannst du richtig loslegen. Und Laubheim wartet nur darauf, dass du richtig losgehen kannst. Und weißt du was? Dein Alter ist total egal. Das ist wunderbar, oder? Dein Alter ist total egal. Hier, Mr. Zell, das Alter ist total egal. Du darfst entzündet werden. Und es ist auch total egal, wie alt du bist. Ob du graue Haare hast. Weißt du, ich kriege auch schon graue Haare mit 35. Ist total egal. Wenn der Herr mich entzündet, dann darf ich eine Flamme des Herrn sein. Dann darf ich eine Flamme des Herrn sein. Möchtest du das Teil von den 300 sein? Das darfst du für dich gerne beantworten. Singt ihr noch ein Lied oder machen wir das? Ja, dann singen wir noch ein Lied. Wir wollen darauf reagieren. Wir dürfen nach vorne kommen. Wir dürfen darauf reagieren. Dürfen wir darauf reagieren und sagen, Gott, hier bin ich. Gebrauche mich. Und dort, wo Dinge nicht gut laufen, wo auch Leiden ist. Ja, wir haben ja mit einer Leidensgeschichte angefangen, ja. Dort, wo Sorgen und Ängste Realität werden und die so sind wie eine Schlinge um den Hals, dass ich auch gar nicht in neuen Sprachen beten kann oder was auch immer. Lass sie doch von Gott nehmen. Und es gibt ein Gebetsteam, habe ich gerade mitbekommen. Ja, da hinten sind Beter, die wollen auch gerne für dich beten dafür. Die wollen das gerne, ja, auch zu Gott bringen. Durch Christus sind wir zur Freiheit freigemacht. Weißt du, wo das Feuer Gottes ist, der Heilige Geist ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist echte Freiheit. Da ist auch Freiheit, Dinge in Bewegung zu setzen. Wisst ihr, ich liebe die Gabe des Glaubens, weil die Gabe des Glaubens gibt mir die Kraft, Berge zu versetzen. Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun. Hey, und ich ermutige dich, ich will jetzt keine Erfolgsgeschichten erzählen. Wisst ihr, eine Erfolgsgeschichte, da sind 999 Misserfolgsgeschichten. Das ist die Realität. Aber die Frage ist, bist du mutig genug, immer weiterzumachen und weiterzumachen? Hey, ich bete für die Menschen, warum damit Dinge passieren und ich eine Erfolgsgeschichte auch habe. Lass dich doch von Gott gebrauchen, hier in Laubheim und in der Umgebung. Er braucht dich nicht, aber er will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Er hat so eine Lust daran, auch da in die tiefste Zwiebelschicht zu kommen, um da Heilung hineinzubringen und das Feuer entzünden kann. Oh, wünschte ich, es würde schon brennen, spricht der Herr. Oh, wünschte ich, es wäre schon geschehen. Und er wünscht sich das für diese Gemeinde hier. Lass das Feuer brennen. Lass dich läutern und aussondern zu ihm hin. Dass die Kraft des Heiligen Geistes in dir wirksam wird und wir das Land wieder einnehmen können. Es geht um Landeinnahme. Es geht um Verteidigung unseres Landes. Ey, vielleicht hast du schon so viel in deine Familie investiert und der Teufel hat es irgendwie geschafft, diese Saat anders zu machen. Ey, es ist Zeit, nicht aufzugeben, sondern das Land zurückzuerobern. Nicht meine Kinder. Teufel, nicht meine Geschwister. Nicht mein Arbeitsplatz. Nicht mein Chef. Nicht meine Lehrer, nicht meine Kommilitonen, nicht meine Dozenten, nicht meine Familie. Ich kämpfe im Gebet. Das ist ein geistiger Kampf, den wir zu führen haben, Freunde. Und es ist aber notwendig, dass wir bereit sind, uns gebrauchen zu lassen. Zu sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft. Ich höre nicht auf zu beten, ich höre nicht auf zu streiten für dein Reich. Ich nehme das Land wieder ein. Hey, und für alle, die im Stream zuschauen und auch für uns hier, es geht nicht um Politik. Ja, es geht auch nicht um unser Deutschland irgendwie zu, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir um einen geistlichen Kampf, dass Menschen von Jesus Christus erfahren und sie gerettet werden und dass wir unser geistliches Land einnehmen und dass wir der Sauerteig sind, der das Land durchflutet, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und es kann auch sein, dass du ganz neu, ob du Traditionschrist bist, du Traditionskommer bist hier in diese Gemeinde oder was auch immer, dass du vielleicht ganz neu verstehst, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein, was es eigentlich bedeutet, Jesus nachzufolgen und in seinem Reich ein Streiter zu sein, dort, wo ich meinen Fuß hinsetze, dass dort Veränderung geschieht, weil der Heilige Geist auf meinem Leben ruht. Ich frage dich jetzt ganz unverblümt, alle Augen sind offen, willst du das? Dann melde dich doch. Sag, ja, Herr, hier bin ich. Ich weiß, Streber mag keiner. Ich weiß die Antwort, ne? Das kennst du aus der Schule. Aber die Bibel spricht davon, hebt heilige Hände. Hey, wo seid ihr? Wo sind wir? Wollen wir das? Wollen wir das? Ja, Gott, ich will das. Dann zeig das mal kurz deinem Herrn. Zeig es ihm. Das ist eine Aufforderung. Oh, ich werde aufgefordert. Ja, in der Bibel wird man die ganze Zeit aufgefordert. Entschuldigung. Ja. Die Bibel sagt es, hebt heilige Hände, zeigt dem Herrn mit ganzem Leib, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Ja, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Halleluja. Gebetsteam, ihr seid ready, ja? Sehr gut. Ich glaube, dass da einige gehen. Ich weiß nicht, ob das Kultur ist, ob du das gerne machst, aufstehen und sich nach hinten begeben, weil die anderen könnten ja gucken. Ja, hat auch was mit Angst zu tun übrigens. Ne? Menschenfurcht, legt das heute einfach ab. Und das Wort einfach habe ich jetzt wirklich dort auch platziert und gemeint. Es ist nicht schwer, es ist einfach zu sagen, mir ist es egal, was andere über mich jetzt denken könnten. Ich lasse für mich beten. Und wie gesagt, mir ist es auch total egal, wenn jetzt Menschenmassen da hingehen oder auch nur zwei, drei oder vielleicht auch niemand, weil das ist deine Entscheidung, es geht hier nicht um mich. Aber falls dann doch da mehr sein sollten, gibt es ja ein paar Kleingruppenleiter, die dann auch Hände auflegen werden. Ja, übrigens, ja, wir legen Hände auf, ja, wir glauben an Imputation, das englische Wort habe ich falsch ausgesprochen, dass Geist Gottes kommt, ja, dass wir einfach im Glauben aussprechen und im Glauben auch empfangen dürfen. Und ich wünsche dir das so sehr heute Morgen, dass du im Glauben empfängst. Oh, es ist so wunderbar, Jesus, wenn wir im Glauben von dir empfangen. Dein Tisch ist ausgebreitet im Angesicht unserer Feinde und er ist voll mit guten Gaben. Er ist voll mit guten Gaben. Er ist ausgebreitet und du deckst ihn. Und Gott, wir wollen empfangen. Es ist das Beste, was wir tun können. Gott, reinige uns, läute uns mit dem Feuer des Herrn und schenk uns diese Kraft. Wir wollen Teil der 300 sein. Hey, und wenn du sagst, ich bin dabei, bekenne deine Schuld. Entschuldigung. Bekenne deine Schuld und lass dich mit der Kraft des Geistes erfüllen. Seid gesegnet, liebes Laubheim. Amen.